Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Die Sonne steht schon tief am Horizont. So tief, dass die Schatten der Bäume sich wie lange Klauen über die Erde ziehen. Die drei Freunde, Elisabeth, Moritz und Jakob, haben diesen sonnigen Tag für einen Ausflug in den nächstgelegenen Wald genutzt. Sie waren den ganzen Tag dort, sehr zum Missfallen ihrer Eltern. Immerhin muss sich um die Felder für die nächste Ernte gekümmert werden.
Aber die Abwechslung hat den dreien wirklich gut getan. Jetzt sind sie gerade auf dem Heimweg. Jakob ahmt mal wieder seinen Vater nach. Moritz und Elisabeth wissen, dass Jakobs Sohn nur versucht, die Angst vor seinem Vater zu überspielen. Doch mitten in seinem Schauspiel hält er plötzlich inne. Denn aus den Tiefen des Waldes ruft jemand seinen Namen. Die Stimme klingt irgendwie merkwürdig vertraut.
Jakob dreht sich zu den anderen beiden um und schaut sie fragend an. Er fragt: Habt ihr das auch gehört? Moritz und Elisabeth sehen genauso überrascht aus, nicken aber. In dem Moment ruft die Stimme erneut. Elisabeth, stets die Vernünftige der Gruppe, fordert die Jungs auf, weiterzugehen. Für sie ist das Ganze mehr als unheimlich. Geschichten von Hexerei und Mord verfolgen diese Gegend, und so kurz vor Nachteinbruch sollten sie auf gar keinen Fall mehr hier sein.
Doch Jakob ist sich sicher, dass das nur der Scherz eines Freundes sein kann und läuft in die Richtung, aus der die Rufe kommen. Kurz darauf verschluckt ihn der immer dunkler werdende Wald.
Mehrere Minuten lang warten Elisabeth und Moritz auf ihren Freund. Die Dämmerung lässt sie immer weniger sehen. Was sollen sie jetzt machen? Elisabeth wird immer unwohler. Am liebsten würde sie sofort nach Hause. Doch Moritz will seinen Freund nicht einfach so zurücklassen. Er bittet Elisabeth darum, zu warten und verschwindet ebenfalls in der Dunkelheit.
Dann wird es still. Kein Rascheln der Blätter, keine Tiere, die durch das Unterholz kriechen. Nur reine Stille. Als ob die Natur selbst spürt, welches Unheil gleich passieren wird. Und auch die Sonne flieht schlussendlich vor der nahenden Grausamkeit, die sie nicht mit ansehen kann.
Elisabeth hält es nicht mehr aus. Sie muss ihre Augen eng zusammenkneifen, um überhaupt noch etwas zu erkennen. Hat sich da etwas bewegt? Oder spielen ihr die Schatten nur einen Streich? Ihr ganzer Körper ist angespannt. Und dann, ohne jede Vorwarnung, springt etwas auf sie zu. Etwas, das nicht aus unserer Welt kommt.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge der Schwarzen Akte Paranormal mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Wir erzählen euch heute eine Geschichte, die sich laut den noch existierenden Quellen wirklich so zugetragen haben soll. Aber ob ihr sie am Ende glauben wollt, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Ja, und deswegen, weil die Quellen eben auch so alt sind, gibt's kaum noch Namen, die überliefert sind. Deswegen, nur damit ihr Bescheid wisst, sind die Namen in der Einleitung ausgedacht.
Ja, der heutige Fall führt uns in die Nähe von Köln. Genauer gesagt nach Bedburg, welches ungefähr 30 Kilometer westlich von Köln liegt. Das ist mit dem Auto eine knappe halbe Stunde. Doch wir müssen heute 450 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Und damals waren es von Bedburg nach Köln zu Fuß ganz schön anstrengende 7,5 Stunden.
In diesem Ort und seiner Umgebung soll damals der Teufel gewütet haben. Leichenteile wurden über Felder hinweg verteilt gefunden. Und wer zu lange draußen in der Dunkelheit blieb, musste befürchten, nicht mehr nach Hause zu kommen. Ihr habt das in der Einleitung ja schon gehört, aber wir werden auf diesen Moment später auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Wir befinden uns für diesen Fall zeitlich gesehen in einem wichtigen Moment von Bedburg, denn in den 1580er Jahren herrscht der sogenannte Kölnische Krieg. Dieser kann als Vorläufer des Dreißigjährigen Krieges gesehen werden, denn riesige Söldnerheere verwüsten das Land, brennen Kirchen nieder und plündern die Gegend. Dadurch soll sich die Armee selbst versorgen.
Die Folgen davon sind aber leider schnell zu erkennen. Eine verarmte Bevölkerung, die zu hohen Abgaben gezwungen wird, und natürlich zerstörte Böden. Außerdem endet das Leid für die Bevölkerung auch nach dem Krieg nicht, Denn Räuberbanden, die sich aus den Söldnertruppen bilden, ziehen ebenfalls durchs Land.
Selbst die katholische Burgbesatzung von Bildburg entscheidet sich dafür, anstatt die Bevölkerung zu beschützen, selbst als Wegelagerer tätig zu werden, um Reisende zu überfallen. Und als ob all das nicht genug wäre, müssen sich die Menschen in und um Bildburg vor einem Wesen in Acht nehmen, das an Abartigkeit kaum zu überbieten ist. Eine Abartigkeit, die in dieser Gegend bis heute Auswirkungen hat.
Um zu verstehen, wer oder was Jagd auf die Menschen in und um Bildburg macht, müssen wir allerdings einen kleinen Sprung machen. Und zwar nach Eppradt, das heutzutage zwar ein Stadtteil von Bildburg ist, zur Zeit des heutigen Falls allerdings noch ein eigenständiger Ort in der Nähe Bildburgs ist. Hier lebt ein Bauer namens Peter Stump. In unseren Quellen haben wir übrigens verschiedene Nachnamen gefunden. Stubbe, Stump oder Stumpf. Wobei wir uns dafür entschieden haben, beim Nachnamen Stump zu bleiben. Der wird nämlich am häufigsten genannt.
Ansonsten ist über Peter Stump aber relativ wenig bekannt. Er wird wohl 1525 geboren, ist ein angesehener Bauer und verwitwet. Außerdem hat er einen Sohn und eine Tochter. Und seit Peters Jugend schon wohnt ihm wohl eine gewisse Boshaftigkeit inne, eine tiefgreifende Verzehrung nach dem Bösen. Seit er 12 Jahre alt ist, soll er versucht haben, Zaubertricks zu erlernen, wobei er sich in der Hexerei und Nekromantie, also der Beschwörung und Kommunikation mit Geistern, verloren haben soll.
Über viele Jahre hinweg verbessert er seine Fähigkeiten. Aber aus welchem Grund er diese Fähigkeiten erlangen will, steht nicht eindeutig geschrieben. Möchte er dadurch seine verstorbene Ehefrau vielleicht wiedersehen? Oder hat er womöglich sogar etwas mit ihrem Tod zu tun und hat noch immer nicht genug vom Morden? Immerhin verspricht er angeblich dem Teufel persönlich seine Seele im Tausch gegen einen Wunsch. Und dieser Wunsch soll das Ende vieler Leben bedeuten.
Wer würde schon den charismatischen Peter hinter blutrünstigen Verbrechen vermuten? Peter, der von allen in der Nachbarschaft gegrüßt wird und stets hilfsbereit ist. Und so erfüllt der Teufel seinen Wunsch nach Zerstörung. Denn wo auch immer der Teufel die Schwäche in den Menschen sieht und für Chaos, Verderben und Elend sorgen kann, da wird er diese Chance auch nutzen. Und für Peter hat er auch schon das perfekte Geschenk.
Werbung.
Patrick, was hast du zuletzt so online bestellt?
Ich glaube, das müsste ein Hoodie gewesen sein. Ist aber auch schon wieder eine Weile her. Bei dir?
Ich habe gerade ein Kleid bestellt, weil ich bald zu Gast auf einer Hochzeit bin. Und deswegen passt der heutige Werbepartner da auch perfekt rein. Denn ich habe das mit dem Zahlungsanbieter Klarna gezahlt.
Und für alle, denen das gerade noch nichts sagt, Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter und eine lizenzierte Bank. Mit Klarna könnt ihr also schnell, einfach und, das ist ja das Wichtigste, sicher offene Zahlungen begleichen.
Neben den Vorzügen, die euch Klarna bietet, gibt es da aber auch noch Cashback in der App. Cashback ist im Grunde ein Belohnungssystem, bei dem ihr nach dem Einkauf einen Teil des bezahlten Geldes zurückerstattet bekommt. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, was sich aktuell für mich so lohnen würde. Bei Adidas gibt's nämlich gerade bis zu 6% Cashback und bei About You, wo ich das Kleid bestellt habe, bis zu 10,5% Cashback. Wenn ihr da beispielsweise für 100 Euro shoppt, bekommt ihr also 10,50 Cashback zurückerstattet.
Um Cashback zu erhalten, braucht ihr ein Klarna-Guthaben. Wir gehen das kurz zusammen durch. Also, ihr aktiviert euer Klarna-Guthaben kostenlos in der App. Dann könnt ihr über die Klarna-App in teilnehmenden Shops bestellen. Auf diesem Weg bekommt ihr bis zu 10% Cashback in Form von echtem Geld. Keine Punkte oder sowas, die man erst irgendwo einlösen muss. Euer Cashback wird dann eurem Klarna-Guthaben gutgeschrieben. Das wiederum könnt ihr dann für zukünftige Einkäufe nutzen. Oder zur Begleichung offener Rechnungen. Oder zur Überweisung auf ein anderes Bankkonto.
Und bitte nicht wundern, die Cashback-Gutschrift passiert nicht in Echtzeit. Das dauert ein bisschen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel müssen Rückgabefristen abgewartet werden.
Also, wenn ihr eh Online-Shopper seid, dann ladet euch doch einfach mal die Klarna-App runter und bekommt, wenn ihr über die App in teilnehmenden Shops bestellt, bis zu 10% Cashback zurück.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Klarna Cashback wissen möchtet, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in unsere Shownotes, dem Beschreibungstext zur Folge. Vielen Dank an Klarna für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Laut einer Flugschrift, die die Zeit überdauert hat, und die Geschichte Peters erzählt, soll der Teufel ihm einen Gürtel geben und verspricht Peter, die abscheulichsten Verbrechen damit begehen zu können, ohne dabei erkannt zu werden. Denn genau das soll Peters Wunsch sein, ungestraft Rache zu verüben. Wofür genau er Rache üben möchte, ist leider nicht mehr überliefert. Vielleicht hat ihn die Trauer um seine verstorbene Frau weiter in die Dunkelheit getrieben? In Anbetracht dieser teuflischen Gabe und der bevorstehenden Grausamkeit vor Augen willigt Peter jedenfalls in den Pakt ein. Er legt den Gürtel um und spürt sofort den Blutdurst in sich hochsteigen, während sich sein Körper langsam verändert.
Sein Rücken verformt sich zu einem riesigen Buckel. Seine Arme werden länger und muskulöser. Peter bemerkt, wie die Decke seines Hauses immer näher kommt. Er scheint einiges an Größe dazugewonnen zu haben. Die Schmerzen, die durch das Wachstum auftreten, sind kaum zu ertragen. Seine Mundpartie weitet sich und seine Zähne wachsen zu spitzen Messern, die nur darauf warten, die nächste Kehle herauszureißen.
Obwohl ihm die Schmerzen noch immer die Gedanken vernebeln, ist sein Geist überraschend klar. Tatsächlich gibt es nur eins, woran er denken kann, nämlich den Tod in seine Gegend zu bringen. Und so begeht er seine ersten Morde in und um Bedburg. Tagsüber geht er durch die naheliegenden Städte in seiner menschlichen Form und wird auch von denjenigen gegrüßt, deren Freunde er bereits ermordet hat. Aber irgendwann ist es ihm sogar egal, ob Tag oder Nacht ist, und er fängt an, zu jeder Zeit zu jagen.
Mit seiner Jagdlust paart sich recht schnell aber leider noch eine weitere Begierde, nämlich die nach Frauen, ganz gleich welchen Alters. Ganz egal, ob sie gerade allein aus der Stadt läuft oder mit Freundinnen im Feld arbeitet. In seiner Form als Werwolf jagt er sie alle, vergewaltigt sie und ermordet sie. Über mehrere Jahre fallen ihm so angeblich 13 Menschen zum Opfer.
Und auch zwei jungen Frauen, die jeweils ein Baby erwarten, reißt er angeblich das Ungeborene aus dem Mutterleib. Erst frisst er das Ungeborene und daraufhin das Herz der Mutter, auf das er aus irgendeinem Grund einen riesigen Heißhunger verspürt. Selbst die Nutztiere bleiben nicht verschont und Peter tötet Lämmer, Ziegen und andere Tiere, als wäre er ein richtiger Wolf.
Man könnte also meinen, dass er zunehmend an Menschlichkeit verliert und nur noch seiner Lust nachgeht, was das Folgende erklären könnte. Denn bei seinen Nachbarn belässt er es nicht mehr. Auch sein engster Kreis wird zum Ziel. Sein Sohn, seine Tochter und auch seine Schwester.
Peters Tochter Beel wird als unglaublich anmutig und schön beschrieben. Alle, die Beel persönlich kennen, sprechen nur in den höchsten Tönen von ihr. Sie hat ein gutes Herz und hätte wohl eine gute Zukunft in der damaligen Zeit gehabt. Was mit ihr geschieht, wollen wir aber nur kurz halten. Denn laut den damaligen Überlieferungen soll Peter seine eigene Tochter wohl mehrmals vergewaltigt haben. Sie zeugen sogar ein Kind gemeinsam. Aus den Quellen geht zwar nicht hervor, was aus dem Kind wird, aber behaltet das für später auf jeden Fall im Hinterkopf.
Das nächste Opfer auf Peters Liste ist seine Schwester Katharine Trompin. Katharine ist ebenso wie Peter hoch angesehen in der Nachbarschaft, wird als relativ große Frau beschrieben und als aufregend schön. Wir machen es kurz. Scheinbar schafft es Peter mit seinem Charme, und ja, das steht genauso in den Quellen, Katharine dazu zu bringen, bei ihm zu bleiben und intim zu werden.
Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich wohl auch der Teufel wieder ein, da er bemerkt hat, dass Peter noch immer nicht befriedigt ist. Aus diesem Grund schickt ihm der Teufel einen sogenannten Succubus, einen Dämon in Frauengestalt. Schöner als alles, was jemals auf dieser Erde wandelte. Es ist unklar, warum der Teufel schon wieder Peter beschenkt hat. Vielleicht als Dank für das ganze Grauen, welches Peter über die Gegend gebracht hat? Dazu muss man ja sagen, dass Peters Lüsternheit, also seine hohe sexuelle Begierde, von seinen Zeitgenossen ebenfalls als Sünde angesehen wird. Und damit treibt der Teufel Peter immer weiter in die Dunkelheit.
Ganz egal, was der Grund dafür sein mag, die Dämonen hält Peter wohl 7 Jahre lang vom Morden ab. So, wie wir die Quellen interpretieren, wohl durch Sex. Die Menschen müssen in der Zeit ziemlich aufgeatmet haben. 7 Jahre, in denen sie die Hoffnung haben, dass der Spuk endlich ein Ende hat und sie nicht mehr um ihre Kinder und Frauen fürchten müssen, wenn sie auf den Feldern arbeiten oder mit den Freunden spielen.
Aber auch diese Zeit findet leider ein Ende. Denn Peter beginnt seine nächste Mordserie mit dem Menschen, der ihm eigentlich am liebsten ist, seinem eigenen Sohn. Als Peters Erstgeborenes liebt er seinen Sohn über alles. Er erinnert ihn an die Zeit, bevor sein Herz nur das Morden kannte. Allerdings ist das lange her und Peters Herz ist mittlerweile kalt und hart geworden. Die Vorstellung, seinen eigenen Sohn umzubringen, führt angeblich zu solch einer Vorfreude in ihm, dass er nicht länger warten kann.
Und so kommt es, dass Peter seinen eigenen Sohn eines Tages in die Felder und in den nächsten Wald lockt, wo niemand sonst sie finden würde. Während die beiden nebeneinander laufen, entschuldigt sich Peter für einen Moment. Er gibt nämlich vor, sich kurz erleichtern zu müssen.
Und Peters Sohn ahnt natürlich nichts. Er läuft langsam den Weg weiter entlang, bis ihn, laut der Erzählung aus dem Flugblatt, auf einmal eine wild gewordene Bestie aus dem Nichts anspringt. Peters Sohn hat keine Chance. Er weiß nicht einmal, dass sein eigener Vater gerade versucht, ihn zu ermorden.
Mehrere Minuten kämpfen die beiden miteinander. Peters Maul schnappt immer wieder nach der Kehle seines Sohnes. Doch der schafft es, den Kopf der Bestie genauso oft beiseite zu schieben. Völlig unbewaffnet und noch immer auf dem Boden liegend, versucht der Sohn, nach einem Stein zu greifen. Ein Moment der Unachtsamkeit, die Peter sofort ausnutzt.
Wie eine Walnuss knackt Peter den Kopf seines Sohnes auf. Man wird später nur noch den aufgerissenen Oberkörper finden. Seine Kleidung ist so vom Blut durchtränkt, dass nichts mehr auf Peters Sohn hindeutet. Und entsprechend auch nichts, was auf Peter selbst hindeutet. Denn wie jedes Mal, wenn er über seine Opfer herfällt, hinterlässt er keinen brauchbaren Hinweis.
Die Schlinge um Peters Hals könnte sich aber bald schon schließen, denn je mehr Menschen er in den Tod reißt, desto wachsamer werden die Dorfbewohner. Und umso mehr rüsten sie auch für die Jagd nach der Bestie auf. Die beiden kommenden Ereignisse sollen das Fass zum Überlaufen bringen.
Vom ersten Ereignis haben wir euch ja schon am Anfang der Folge erzählt. Von den drei Freunden, die gerade auf dem Heimweg sind, als eine bekannte Stimme sie in die Tiefen des Waldes ruft. Als Dorfbewohner am nächsten Tag die Stelle finden, gibt es von dem Mädchen keine Spur. Wie es Peter schon bei seinem Sohn tat, hinterlässt er lediglich die zerfetzten Oberkörper der jungen Männer. Den Rest des Körpers hat er mit Haut und Haaren verschlungen.
Das zweite Ereignis soll aber folgenschwer für Peter enden. Wie er es schon oft getan hat, versucht er immer wieder spielende Kinder in seiner Werwolfsform zu erlegen. Man könnte meinen, dass es ein leichtes für ihn sein müsste. Aber dieses Mal läuft nicht alles nach Plan. Er schafft es zwar, ein kleines Mädchen aus der Gruppe zu packen, der Rest der Mädchen fängt aber an, panisch zu schreien, als sie den Werwolf sehen.
Dadurch schrecken sie die grasenden Rinder auf, die jetzt auch Panik vor dem Werwolf bekommen. Anstatt zu fliehen, rennen sie aber auf den Werwolf los, in dem Versuch, ihn mit ihren Hörnern aufzuspießen. Zwar können sie nichts gegen Peters Schnelligkeit ausrichten, trotzdem schaffen sie es so, ihn in die Flucht zu schlagen. Das Mädchen lässt er daraufhin sogar los.
Und dieser Moment verändert alles. Durch die Erzählung der Kinder wissen die Dorfbewohner endlich, womit genau sie es zu tun haben, nämlich mit einem Werwolf. Und gleichzeitig können sie ein bisschen Hoffnung schöpfen, denn diese Bestie, die die Bedburger Umgebung heimsucht, konnte das erste Mal erfolgreich in die Flucht geschlagen werden. Der Jäger wird zum Gejagten.
Da Peter seinen Blutdurst nicht stillen konnte, macht er sich am Tag darauf direkt wieder auf die Suche nach einem neuen Opfer. Was er aber nicht weiß, seine Nachbarn haben längst aufgerüstet und sind mit kräftig gebauten Bulldoggen auf der Suche nach ihm. Wenngleich ihnen noch nicht bewusst ist, dass Peter hinter der Bestie steckt. Peter verwandelt sich durch den Gürtel also wieder in den Werwolf, hungriger als sonst auf das Fleisch seiner ehemaligen Freunde. Doch wie es der Zufall so will, trifft er in der Nähe einer Straße ziemlich schnell auf die patrouillierenden Dorfbewohner mit ihren Hunden.
Zahlenmäßig sind die Dorfbewohner ihm deutlich überlegen. Und durch das Bellen der Hunde kommen auch immer mehr Patrouillen, die Peter versuchen einzukreisen. Der kennt nur noch einen Ausweg. Er springt in den nächstbesten Busch, wo ihm keiner der Dorfbewohner sehen kann, und verwandelt sich zurück in seine menschliche Gestalt.
Dafür muss er zwar den Gürtel zurücklassen, den ihm der Teufel geschenkt hat, aber es scheint zu funktionieren. Die Dorfbewohner sind völlig verblüfft, den freundlichen Peter mit einem Wanderstock aus dem Busch herauskommen zu sehen. als wäre nichts gewesen. Für die Dorfbewohner ist das mehr als unheimlich. Gerade noch haben sie gesehen, wie die Bestie, die ihre Freunde zerfleischt, vor ihnen steht, und im nächsten Augenblick lächelt sie der altbekannte Peter an.
Noch etwas verwirrt wollen die Dorfbewohner für Klarheit sorgen. Sie verhören Peter auf der Stelle und zwingen ihn außerdem, gemeinsam zu seinem Haus zu gehen. Was genau sie schlussendlich davon überzeugt, dass es Peter sein muss, ist nicht überliefert. Aber sie sind sich sicher, Peter muss der Werwolf sein.
Für Peter geht es jetzt also auf die Anklagebank. Wobei es keine normale Anhörung gibt, wie wir es heutzutage kennen, denn Peter wird mit der Folterkammer gedroht. Man könnte es Ironie nennen, denn der zuvor so blutrünstige Mörder hat riesige Angst vor der Folter und gesteht alle Verbrechen, die er über die letzten 25 Jahre verübt hat. In einigen Quellen wird von einem freiwilligen Geständnis gesprochen. Aber ob ein Geständnis unter Folterandrohung wirklich freiwillig und wahrheitsgemäß ist?
Er bekennt sich wohl ebenfalls offen dazu, schon seit seiner Jugend mit Hexerei herumhantiert zu haben und später auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Er erwähnt auch den Gürtel, den er für seine Verwandlung nutzt und vor den Dorfbewohnern abgelegt hat, als sie ihn umzingelt hatten. Aber keiner der Sucher, die von den Richtern geschickt werden, können diesen Gürtel finden. Man geht davon aus, dass der Teufel sich sein Geschenk einfach wieder zurückgeholt hat und man ihn sowieso nie finden könnte.
Damit endet Peters Geschichte aber nicht, denn es bleibt nicht bei diesem einen Geständnis. Während er im Gefängnis sitzt, wird er mehrmals verhört. Dabei gibt er zu, ein Verhältnis zu seiner Tochter Bel, als auch seiner Schwester Katharina zu haben.
Zur weiteren Überraschung aller sagt er auch aus, die beiden seien Mitschuldige bei verschiedenen Morden. Für die Richter reicht diese Aussage, um auch die beiden Frauen festzunehmen und ein Exempel an allen dreien zu statuieren.
Am 31. Oktober 1589 wird das Urteil über sie gesprochen. Alle drei sollen verbrannt werden. Aufgrund Peters Gräueltaten erhält er dazu eine noch größere Strafe. Vor den Augen der Dorfbewohner wird er zu Tode gefoltert und sein Kopf wird abgeschlagen. Die Details ersparen wir euch mal.
Sein Kopf wird daraufhin als Mahnmal ausgestellt. Wer auch immer Bedburg zu dieser Zeit besucht, muss an diesem Mahnmal vorbei. Und jeder, der sich überlegt, mit dem Teufel zu paktieren, wird an das klägliche Ende von Peter Stump erinnert.
Euch ist bestimmt allen bewusst, dass die Geschichte rund um Peter so vermutlich nie wirklich stattgefunden hat. Vermutlich wurde hier vieles dazu gedichtet und womöglich auch vom Aberglauben der damaligen Zeit stark beeinflusst. Es gibt verschiedene Theorien, die versuchen zu erklären, wer wirklich für die Morde und Vergewaltigung verantwortlich war. Die Überlieferungen unterscheiden sich hin und wieder auch an entscheidenden Stellen.
Beispielsweise gibt es verschiedene Versionen, wie Peter Stumm schlussendlich überführt wurde. Neben der Version, die wir euch vorhin erzählt haben, soll laut einer anderen Quelle ein Bauer Peter Stump in seiner Werwolfsform eine Pfote abgeschlagen haben. Daraufhin flieht Peter nach Hause. Der Bauer will seinen Nachbarn die abgeschlagene Wolfspfote als Beweis zeigen, doch als er die aus der Tasche zieht, ist es eine menschliche Hand.
Peter, der sich von seiner Verletzung im Bett erholen will, wird von einem Nachbarn besucht, der sich nach seiner Gesundheit erkundigen möchte. Und Peter soll ihm gestanden haben, der Werwolf zu sein. Auch wenn er ihn darum bittet, es keinem zu erzählen. Am nächsten Tag weiß es aber das ganze Dorf und Peter, dem auch in menschlicher Gestalt eine Hand fehlt, wird festgenommen. Wenn die Quellen sich in diesem wichtigen Punkt schon nicht einig sind, wie sehr können wir dann darauf vertrauen, dass der Rest der Geschichte stimmt?
Wir haben am Anfang der heutigen Folge ja schon mal darüber gesprochen, dass zu der Zeit, in der Peter Stump gewütet haben soll, auch der Kölnische Krieg das Land verwüstet hat. Egal, ob noch während oder nach dem Krieg, es gab Söldner, die die Bevölkerung ausgeraubt haben und nicht davor zurückgeschreckt haben, diese auch umzubringen.
Der Prozess gegen Peter Stump könnte also der Versuch der Bevölkerung sein, sich von der nicht enden wollenden Gewalt abzuwenden und eine eigene Erzählung zu spinnen. Wieso Peter überhaupt festgenommen wird, ist in diesem Szenario nicht zu erklären. Sein durch Folter erpresstes Geständnis könnte aber eine Art Schlussstrich für die Bewohner bedeuten.
Wir haben ja schon gesagt, dass die Quellenlage für diesen fast 450 Jahre alten Fall ziemlich dürftig war. Innerhalb dieser Zeit können natürlich viele Belege verloren gegangen sein. Es lassen sich zum Beispiel weder Verhörprotokolle noch Gerichtsakten zum Fall Peter Stumpf finden, der immerhin als der bekannteste Werwolf-Fall Deutschlands bezeichnet wird.
Da sich auch die restlichen Quellen teilweise widersprechen, lässt sich durchaus die Frage stellen, ob hier nicht mit einer zu der Zeit aufsehenerregenden Geschichte möglichst viel Geld verdient werden sollte. Erika Münster-Schröer berichtet in ihrem Buch Hexenverfolgung und Kriminalität von einem recht ähnlichen Fall wie dem von Peter Stumpf.
Auch dieser Fall wurde durch Flugblätter verteilt und erzählt von mehr als 300 Frauen, die sich 2 Jahre nach Peter Stumpfs Verurteilung in der Nähe von Jülich, was übrigens nur 20 Kilometer westlich von Bedburg liegt, in Werwölfinnen verwandelt haben sollen. Männer und Tiere hätten sie getötet und schlussendlich seien 85 Frauen deswegen verbrannt worden.
Wir haben hier also eine zeitliche und eine räumliche Nähe, während erneut Gerichtsakten für diesen Fall fehlen. Haben findige Geschichtenerzähler also einfach nur nach einem Weg gesucht, ihre Kassen klingeln zu lassen? Oder hat der Zahn der Zeit an den Archiven der Ortschaften genagt, weswegen wir heutzutage keinerlei Zeugnis der Taten vorfinden können, außer eben diese Flugblätter?
Eine weitere Möglichkeit könnte weniger übernatürlich, aber genauso grausam sein. Denn was, wenn die Abartigkeit der Gewaltverbrechen die Menschen dazu bewegt hat, Peter Stumpf jegliche Menschlichkeit abzuschreiben?
Diese Theorie spricht von Peter Stumpf als Serienmörder. Doch es fehlen die Beweise. Wie schon bei den vorigen Theorien fehlt es uns an Gerichtsakten. Gleichzeitig ist wichtig anzuerkennen, dass Peter Stumpfs Geständnis keinesfalls freiwillig erreicht wurde. Ihm wurde Folter angedroht und noch während des Prozesses vielleicht auch angetan.
In der Zeit wurden zwar mehrere Tote verzeichnet, aber vielleicht ist Peter auch hier nur der Sündenbock für eine Vielzahl an Gründen, die zum Tod der Menschen in dieser Gegend geführt haben.
Auch wenn die Quellenlage eben leider relativ dünn ist und die vorhandenen Quellen sich mehrmals widersprechen, ist nicht zu übersehen, welche Faszination der Fall Peter Stumpfs auslöst. Bis heute soll in der Gegend um Köln in Andenken an den Fall das Wort Stüpp, ein Synonym für Werwolf, sein. Wer aus der Gegend kommt, kann uns ja gerne mal schreiben, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt.
Außerdem gibt es den Werwolf-Wanderweg in Bedburg, der auf knapp 10 Kilometern in verschiedenen Etappen über das Leben und Sterben von Peter Stumpf erzählt. Wir haben euch dazu mal ein Bild in den Shownotes verlinkt, auf dem man den Rundweg und weitere Infos sieht.
Neben verschiedenen Punk- und Metal-Bands, die dem Fall eigene Songs gewidmet haben, gibt es sogar mehrere Film- und Serienauftritte des Werwolfs. Einer davon in der britischen Science-Fiction-Fernsehserie Doctor Who, die von der BBC produziert wird. Dort trifft der 5. Doktor auf Peter Stumpf, der hier auch wirklich einen Werwolf darstellt.
Peter Stumpfs Geschichte lässt viele bis heute nicht mehr los. Zu viele Fragen bleiben ungeklärt. Gab es ihn überhaupt wirklich? Waren es marodierende Räuberbanden, die geschickt genug waren, ihrer Bestrafung zu entgehen? Oder wurde doch ein Serienmörder seiner gerechten Strafe zugeführt?
Also, ich sag ja immer gerne, dass ich historische Fälle mehr mag als die neueren.
Ja.
Und jetzt muss ich sagen, besonders der erste richtige, mehr oder weniger richtige True-Crime-Fall, den ich hier selbst schreibe, ist wirklich ein Endgegner gewesen. Also, ich nehme diese Behauptung nochmal vielleicht ein Stückchen zurück. So ein 450 Jahre alter Fall, die Quellenlage ist da wirklich so dünn wie ein Blatt Papier. Also, war nicht ganz so einfach, um ehrlich zu sein, da genug Informationen zu finden. Und deswegen finde ich, ist in dieser ganzen Geschichte, also da kann man viel diskutieren. Ich habe eine relativ klare Meinung, wer es im Endeffekt wirklich gewesen sein kann. Mich würde aber erstmal interessieren, bevor ich meine Meinung droppe, was du sagst.
Naja, also die Frage muss man ja eigentlich wieder ein bisschen größer stellen, nämlich glaubt man überhaupt an diese Werwolf-Theorie? Das ist ja schon mal so die größte Frage, ne? Gab es Peter Stumpf? Was ist da wirklich passiert? Und gab es diesen Werwolf an sich? Ich persönlich glaube nicht, dass es sich um einen Werwolf handelt, weil ich einfach nicht an so übernatürliche Wesen, so nenne ich sie jetzt mal, glaube. Aber dennoch wird ja irgendwas Wahres dran sein an der Nummer. Ich meine, es gibt Quellen, du hast dich da ja durchgewurschtelt. Aber ich glaube, das Ding ist eher, dass ich ja aufgrund der damaligen Zeit einfach sehr, sehr viel zusammengesponnen wurde. Ich meine, wir hatten so Dinge wie Flugblätter, aber es wurde halt auch super viel ja einfach erzählt. Und da wissen wir ja alle, wenn da irgendwie 4 Leute in der Gesprächskette involviert sind, dann kommt am Ende schon mal eine andere Info an. Und zum Thema Flugblatt muss man ja auch nochmal sagen, dass halt gar nicht alle lesen konnten. Also, dass da schon mit Text gearbeitet wurde, aber ja auch sehr viel mit Illustrationen und mit Bildern. Und da wissen wir ja alle, das Bild, das du siehst und das ich sehe, würden wir vielleicht schon mal anders beschreiben. Und schon haben wir beide da verschiedene Informationen von diesem Flugblatt entnommen. Deswegen glaube ich, dass da schon irgendwas Krasses passiert ist, was vielleicht auf eine Person, vielleicht aber auch auf mehrere zurückzuführen ist. Und dass hauptsächlich die Informationen, die wir heute haben oder die wir heute erzählen konnten, ja auf verschiedenen Versionen basiert, die zusammengewürfelt wurden.
Absolut. Ich finde, das ist ein super Punkt mit den Flugblättern, weil im Endeffekt, worauf basiert die Geschichte? Sehr wahrscheinlich Hörensagen. Das wurde dann versucht, in diese Flugblätter umzumünzen, die auch wirklich zu der Zeit also sehr, ja doch, international gegangen sind. Die Quelle, aus der wir hier hauptsächlich berichten, ist zum Beispiel eine englische. Das heißt, es wurde erstmal aus dem Deutschen, dann ins Englische und jetzt so gesehen auch wieder zurück ins Deutsche übersetzt. Das heißt, wir haben erst Hörensagen, dann haben wir die Bilder, die unterschiedliche Deutungen haben. Und dann haben wir natürlich generell unterschiedliche Versionen auch nochmal von diesen Flugblättern. Also ja, gebe ich dir recht, das macht das Ganze nicht einfacher.
Hast du eine Idee, wer für die ganzen Morde verantwortlich sein könnte? Also du hast den Fall ja recherchiert. Glaubst du, dass wir es eher mit einer Person, also mit einem Serienmörder, wie Peter Stump hier ja auch bezeichnet wurde, zu tun haben? Oder was glaubst du, steckt dahinter?
Ich finde, Peter Stump an sich ist ein bisschen zu konstruiert. Alleine das kommt auch schon von seinem Namen her, finde ich. Weil Stump erinnert sehr an Stumpf. Ja, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass ja, es auch eine andere Version gibt, wo ihm die Hand abgeschlagen wird. Das ist eine sehr, sehr typische Erzählung zu der Zeit, dass wenn du einer Bestie was abschlägst, dass es auch in der menschlichen Form dann irgendwie fehlt. Ja, das ist den Menschen zu der Zeit auch wirklich, das wussten sehr viele. Ja, und dass deswegen dann der Name auch so gewählt wird, finde ich, kommt mir ein bisschen zu konstruiert rüber.
Ja, zu passend. Ja.
Genau. Da, ja, würde ich schon eher so in Richtung der Räuberbanden tendieren. Ja, dass Vergewaltigungen und Morde auf deren Konto gehen, das finde ich jetzt nicht ganz abwegig, um ehrlich zu sein.
Und dass die dafür eigentlich verantwortlich sind und nie ihre Strafe dafür bekommen haben, ja. Ey, wer weiß, ne? Vielleicht haben ja auch die angefangen, diese, ich nenne es mal, Märchengeschichte zu verbreiten, zu erzählen, sodass die Bevölkerung dann ihren Schuldigen hatte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da eher jetzt über die Jahre, Jahrhunderte ja schon, einfach verschiedene Informationen zusammengemischt wurden und am Ende das bei rausgekommen ist, was wir heute als den Werwolf von Bedburg bezeichnen. Aber du hast ja vorhin schon mal die Zuhörenden gebeten, bei der Begrifflichkeit zu sagen, ob sie die Bezeichnung für den Werwolf kennen. Wenn ihr aus der Umgebung kommt, dann schreibt uns doch gerne bei Instagram, ob ihr mehr zu dieser Geschichte wisst, also ob die wirklich noch verbreitet ist, ob man sich die noch erzählt als Schauermärchen unter Kindern und Jugendlichen und ob es so, keine Ahnung, noch Mutproben gibt, in den Wald zu gehen oder so. Also wenn ihr irgendwas davon wisst, irgendwas hört, dann schreibt uns gerne mal. Wir heißen bei Instagram Schwarze Akte. Und dann würde ich sagen, schließen wir diesen Fall auch für heute. Wir hatten ja schon eine gute Mischung hier bei den paranormalen Fällen und wir können schon mal versprechen, dass der 5. und letzte paranormale Fall, der nächsten Donnerstag online kommt, auch nochmal eine ganz, ja, besondere Geschichte wird, bei der sich keiner so richtig getraut hat, die zu recherchieren, weil wir, zumindest Patrick und ich, gesagt haben, nee, das ist uns irgendwie ein bisschen zu gruselig, also ja. Ihr dürft gespannt sein. Und wem das alles generell hier zu gruselig ist mit den paranormalen Folgen, der hört diese Info jetzt wahrscheinlich gar nicht, ne? Aber falls ihr sagt, nee, 4 Folgen, das war jetzt genug, dann könnt ihr natürlich gerne Dienstag wieder einschalten. Denn da gibt es eine neue Folge der regulären Schwarzen Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Patrick Strohbusch.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.